Das ist ein Podcast von der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mürikwil-Deegg. Sie hören den Gottesdienst vom 23. August 2020 aus der Kirche Mürike. In voller Länge zum Nachhören. Es redet Regula Blindenbacher, Vikarin, und Ursula Vogt, Pfarrerin. An der Orgel ist Christina Ischi. Herzlich willkommen.
Guten Abend miteinander. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern miteinander Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen von Gott, der sich uns zeigt als Schöpfer und Quelle von allem Leben, der auch uns ins Leben ruft. Wir feiern im Namen von Gott, der sich uns zeigt im Jesus, im Christus, als Brüder und Freund, der uns ausruft und herausfordert über unsere Grenzen raus. Wir feiern im Namen von Gott, der sich uns zeigt als heilige Geistkraft, als zarter Hauch, doch auch schnaubend vor Wut, unerwartet und überraschend. Vielleicht sind Sie jetzt gerade gestolpert. Heilige Geistkraft und Wut. Ist Wut nicht ganz ein menschliches Gefühl? Was hat das bei Gott zu suchen? Genau darum soll es heute Abend gehen. Ich habe zusammen mit der Regula Blindenbacher an diesem Gottesdienst gearbeitet. Sie haben sie schon am Eingang neben mir stehen gesehen. Sie ist für die nächsten 2 Jahre unsere Vikarin. Das heisst, sie macht hier in der Kirchengemeinde ihre praktische Ausbildung zur Pfarrerin nach dem Theologiestudium und nachdem sie bereits einen Haufen andere Sachen gemacht hat. Sie ist also sozusagen bei uns in der Lehre. Ich freue mich, dass ich dich, Regula, als Vikariatsleiterin begleiten darf. Es ist spannend, mit dir zusammen nochmals zu überlegen, warum ich was wie mache. Was zu einem Gottesdienst gehört, zum Beispiel. Was der Charakter ist von den einzelnen Teilen von einem Gottesdienst. Und dann sehen, was die Regula daraus macht. Und sicher ist es auch spannend für euch, für sie, wieder ein neues Gesicht zu sehen, neue Ideen, Gedanken. Und auch ihre, wenn ihr mögt, je nachdem eine Rückmeldung zu geben, dann auf das, was sie in diesen 2 Jahren bei uns macht. Die Regula Blindenbacher und ich sind beide Mütter. Wut gehört zu unserem Alltag. Kinder zeigen nämlich sehr rasch, wenn sie wütig sind. Sie kontrollieren sich nicht so wie die meisten von uns Erwachsenen. Kinder können einem aber auch als Eltern so herausfordern, dass man selber unglaublich wütig wird. Mit Kind muss man sich darum mit Wut auseinandersetzen. Und so nehmen wir heute den Ball auf, wo Kinder uns Erwachsenen zuspielen und schauen, wohin uns das führt. Christina Ischi nimmt den Ball auch musikalisch auf, so wie ihr es auch schon gehört habt mit dem fulminanten Eingangsspiel, das sie uns damit begrüßt hat. Mit allen unseren Gefühlen sind wir da. Mit allem, was uns bewegt. Und wir tun uns auf für Gott. Wir singen vom Lied 160 die ersten 2 Strophen und dann noch die 4.
Ich bin geschaffen, meine Haut umgrenzt mich. Diese Grenze hast du mir gegeben. Durch meine Nase fließt der Lebensatem hinein und wieder hinaus. Gott, das mit den Grenzen fällt mir schwer. Meine Grenzen werden überrannt. Das macht mich wütend oder ohnmächtig. Mein Atem geht schneller, ich schnaube oder halte die Luft an. Auch ich trample über die Grenzen der anderen. Das tut mir leid. Auch deine Grenzen, Gott, übertrete ich. Wie reagierst du? Gott, ich danke dir für mein Leben, und meine Grenzen. Und ich danke dir, dass du an meinen Grenzen stehst, an meinem Anfang und an meinem Ende. Hinter mir und vor mir, über mir und unter mir. Du umhüllst mich. Und das ist nur möglich, weil ich begrenzt bin. Amen. Wir können es Ihnen jetzt schon verraten. Im Gesangsbuch Lieder zum Thema Wut zu finden, ist wie ein Nödeli zu suchen im Heuhaufen. Aber es gibt sie schon, die Lieder, die von Wut und Zorn handeln oder immerhin ein Wort haben, das etwas mit Wut zu tun hat. Eins von diesen Liedern ist das Lied Nummer 365. Es ist ein Weihnachtslied. Wir singen zusammen die Strophen 1, 4 und 5 vom Lied 365.
Jetzt dann zwei Lesungen. Eine aus dem Ersten Testament und eine aus dem Zweiten. Ich habe gestaunet, wie viel Wut, Zorn oder ähnliche Gefühle in der Bibel Thema sind. Ich habe dann extra bekannte Texte oder Themen ausgelesen, wo Wut eine Rolle spielt für die Lesungen. Sie hören zuerst aus dem Buch Exodus, aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Kapitel 15, Vers 1 bis 11. Zu der Zeit sangen Mose und die Israeliten Gott das folgende Lied. Ihm, Gott, will ich singen, er überragt alle. Rosse und Reiter warf er ins Meer. Kraft und Gesang ist mir Gott, sie hat mir geholfen. Ja, da ist mein Gott, ich ehre ihn. Den Gott meiner Ahnen halte ich hoch. Gott ist ein Krieger. Jahwe Adonai ist sein Name. Der Wagen des Pharao, sein ganzes Heer, schleuderte er ins Meer. Erlesene Helden wurden im Schilfmeer versenkt. Fluten bedeckten sie. Sie sackten hinunter wie Steine. Du Gott hast gewaltige Kraft. Du zerschmetterst den Feind. In deiner erhabenen Größe
reißt du die nieder, die sich gegen dich erheben. Du schickst deinen Zorn, er verzehrt sie wie Stroh. Dein wütendes Schnauben ließ die Wasser steigen. Es standen aufrecht wie Dämme die wabernden Fluten, mitten im Meer erstarrte der Schwall. Die Feinde frohlockten. Auf, wir kriegen sie, wir teilen die Beute, befriedigen unsere Gelüste. Her mit dem Schwert, wir machen sie fertig. Du, Gott, hast sie angeschnaubt. Sie verschwanden im Wasser. Sie gingen unter wie Blei in der wilden Strömung. Wer unter den Göttern ist dir gleich, du? Wer ist so mächtig und heilig? Erschütternd sind deine Lieder. Du vollbringst Wundertaten.
Die zweite Lesung ist viel kürzer. Aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Leute aus dem Dorf brachten Kinder zu Jesus, damit er sie berühre. Die Jünger aber fauchten sie an. Als Jesus das sah, wurde er wütend und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen. Ich sage euch, nur wer Gottes Reich wie ein Kind aufnimmt, wird dort hineingelangen. Und er schließt sie in die Arme und legt ihnen die Hände auf und segnet sie.
Szenen im Laden. Ein Kind will ein Glasse. Die Mutter sagt, nein, es gibt jetzt kein Glasse. Das Kind fängt an zu schreien. Ich will jetzt ein Glasse. Rundum bleiben ein paar Leute stehen und schauen zu. Die Mutter sagt nochmal nein und will das Kind weiter mit sich ziehen. Das Kind fängt an zu brüllen, bis es sich schliesslich vor Wut auf den Boden wälzt. Rundum schütteln ein paar Leute den Kopf. Die Mutter schwitzt, sie will jetzt endlich zu dem Laden aus. Sie ist schon spät dran, sie hat gerade zu Mittag kochen. Die anderen Kinder kommen von der Schule heim. Ihre Geduld ist am Ende. Am liebsten würde sie in dem Moment ihr Kind anbrüllen oder durchschütteln vor Wut. Kommt Ihnen die Szene irgendwie bekannt vor? Wann sind Sie das letzte Mal mit Wut konfrontiert gewesen? Als Zuschauerin, Zuschauer oder Mitbeteiligte? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich an so eine Situation zu erinnern. Was für Gefühle nehmen Sie wahr? Bei sich oder bei denen, die daran beteiligt sind? Was ist da noch neben der Wut? Ich sehe Ohnmacht. Es läuft nicht so, wie ich es will. Ich verliere Kontrolle über die Situation, über mich und über die eigenen Gefühle. Ich verliere Kontrolle über andere. Die verhalten sich nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich fühle mich ausgeliefert. Ich sehe Verletzung und Schmerz. Ich komme nicht über, was ich mir wünsche. Der andere sieht mich nicht. Die andere überschreitet eine Grenze. Der andere ist stärker als ich, bringt mich in eine ausweglose Situation. Ich reagiere nicht, wie ich gern will. Ich werde auch verletzend. Überschreite die Grenzen vom Gegenüber. Ich sehe Überforderung. Ich bin gestresst, bin einen Weg schon unter Druck. Es braucht nur noch wenig, bis ich platze. Ich sehe Scham darüber, dass ich so Kontrolle verliere. Darüber, dass ich mich provozieren lasse. Darüber, dass ich mich nicht so verhalte, wie ich es gerne will. Habe ich nicht gelernt, dass man sich im Griff haben sollte? Man kann doch miteinander reden. Man kann doch Probleme vernünftig lösen. Erst recht als Christin sollte ich doch friedfertig sein und verständnisvoll meine Nächsten lieben, geduldig sein und auch noch die linke Backe anheben. Der Zorn, die Wut, das gehört doch zu den anderen. Der zornige Gott, den haben wir doch als Christen hinter uns gelassen. Im Alten Testament, wo ja nicht so ganz zu uns gehört. Wir orientieren uns doch am sanften Jesus. Mögen Sie mit mir noch mal näher hinschauen? Zu dem kriegerischen Jubellied, wo der Mose mit den Israeliten aus Dank für Gott singt. Wie ist es Ihnen gegangen? Haben Sie sich mitgefreut und in Jubel können einstimmen? Haben Sie sich innerlich gewehrt und gedacht, also so geht das nicht? Gott, der wütet, Find verschmettert und im Meer versenkt. Gott als Krieger, der Leben zerstört. Das ist hässlich. Das kann man doch nicht gut finden. Von außen geschaut. Als diejenigen, die nicht betroffen sind, sind wir irritiert. Als diejenigen, die wissen, dass immer wieder Kriegsparteien Gott für sich in Anspruch genommen haben und immer noch nehmen gegen die anderen. Da wehrt sich alles dagegen, Gott so wütend zu sehen. Doch bleiben wir für einen Moment in der Geschichte. Warum wütet Gott so? Warum wird da so von Gott geredet? Gott will das Leben. Ja, ohne Gott gibt es kein Leben. Das glauben wir. Mit ihrem lebensspendenden Schnuf belebt Gott alles. Der heilige Lebensschnuf von Gott schwebt am Anfang von allem über der Urflut und ruft ins Leben Pflanzen und Bäume, Tiere und Menschen. Gott steht über allem, auch über kurzfristige menschliche Gefühle. Gott ist gerecht, so glauben wir, und schlägt nicht einfach mal kurz drei aus Wut und muss sich nachher dafür schämen. Darauf wollen wir uns verlassen können. Gott ist gnädig und verständnisvoll. Daran wollen wir uns heben können. Langmütig und freundlich ist Gott. Das steht nicht erst im Neuen Testament. Das ist die Überzeugung der ganzen Bibel. Gott wendet sich den Menschen zu und allem, was lebt auf der Erde. Gerade wegen dem glauben und vertrauen wir Gott. Auf das berufen wir uns, wenn Menschen das Leben nicht achten. Wir heben uns daran fest, dass Gott sich immer fürs Leben einsetzt. Langmütig und freundlich ist Gott. Im 1. Testament heisst das wortwörtlich, Gott hat eine lange Nase. Gott hat einen langen Schnauf. Durch die Nase geht ja auch der göttliche Lebenshauch. Gott ist in vielen Texten vom 1. Testament ganz menschlich vorgestellt. Am Schnauf von einem Menschen merkt man an, wie es ihm geht. Ob der Schnauf flach ist oder tief aus dem Bauch rauskommt. Ob er schnell ist oder langsam, leislich oder laut, hechelnd oder ruhig. Weil wir das alle kennen, reden biblische Texte vom Schnauf von Gott. Wir alle wissen auch, wie es ist, wenn es einem den Schnauf verschlägt. Wenn man den Schnauf anhaltet, vor Angst oder Entsetzen. So stelle ich es mir vor, wenn der lange Schnauf von Gott abstellt. Es gibt Situationen, wo sogar Gott keine Luft mehr überkommt. Dann nämlich, wenn Menschen Grenzen überschreiten. Nicht kleine Grenzen. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Der Schnauf von Gott ist lang und Gott kennt uns Menschen mit unseren Schwächen und unserer Ohnmacht, die sich in Wut verwandeln kann. Doch in dieser Geschichte, wo die Israeliten zu Ägypten als Sklaven schuften, da verschlägt auch Gott den Schnauf. Gott sieht und hört die Notschreie der Israeliten, die unter der schweren Arbeit fast zugrunde gehen. 430 Jahre lang, so heisst es, hat Gott Geduld. Ein langer Schnauf. Doch dann sieht Gott, wie der Pharao befiehlt, alle kleinen Buben der Israeliten sollen gerade nach der Geburt tot werden. Gott beschützt den neugeborenen Moses und lässt ihn aufwachsen im Schutz vom ägyptischen Königshaus. Wo der Mose gross ist, da schickt ihn Gott zuerst ganz anständig bittend zum Pharao. Unser Gott, der Gott von Israel, sagt, lass mein Volk ziehen. Der Pharao hat dafür nur Hohn und Spott übrig und lässt die Israeliten noch härter anpacken. Er überschreitet immer mehr die rote Linie vom Leben. Soll Gott da weiterhin langmütig und freundlich zuschauen? Gott stockt den Schnauf und er fängt an mit einem Schuss vor den Bug vom Pharao. Doch der zeigt sich weiterhin unbeeindruckt. Gott steigert seine Warnungen, bis es den Ägypter immer mehr ans Lebige geht. Schließlich lässt er sie ziehen. Die Israeliten brechen auf in der Nacht, Männer, Frauen und Kinder, auch Tiere, die sie brauchen, zum Nahrung haben unterwegs. Zu Fuß gehen sie auf die Flucht. Doch unterdessen ändert der Pharao schon wieder seine Meinung und er schickt ein bewaffnetes Heer los. Nicht etwa zu Fuß, sondern mit Ross und Streitwagen. Ein übermächtiges Heer, das die Schar auf der Flucht ohne Probleme überwältigen kann. Da, erst da, ist der lange Schnauf von Gott wirklich am Ende. Da wird aus seinem langmütigen Schnaufen ein wütiges Schnauben, das nicht mehr Leben, sondern Tod bringt. Die siegesgewissen Soldaten vom Pharao vertrinken in den Fluten von einem Wasser, wo den Israeliten vorher den Weg frei gemacht hat. Ein Naturereignis, das für die Geretteten nur von Gott kommen kann. Von Gott, der für das Leben von denen einsteht, die sich selber nicht wehren können und die von anderen geschunden und verfolgt werden. Du schickst deinen Zorn, er verzehrt sie wie Stroh. Dein wütendes Schnauben ließ die Wasser steigen. Dann, wenn die rote Linie überschritten ist, dann wird aus dem lebensspendenden Atemhauch von Gott ein zorniges und zerstörerisches Wutschnauben. Das ist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Gott wütet, das macht Angst. Ja, wir Christen haben eine lange Geschichte mit der Angst vor dem zornigen Gott. Der Zorn von Gott ist missbraucht worden, zum Menschen klein zu halten. Mächtige Geistliche und mächtige Herrscher haben die Wut von Gott zu ihrem Machtinstrument gemacht. Menschen, die Angst haben, mucken nicht auf. Sie passen sich an und unterwerfen sich. Sie tun alles, um Gott gnädig zu stimmen. Sie geben alles, was sie haben, dafür. Der Martin Luther hat das durchschaut und hat sich in den biblischen Schriften auf die Suche gemacht nach der Erlösung von dieser unglaublichen Angst vor der Strafe vom zornigen Gott. Er hat die Erlösung gefunden im Glauben und Vertrauen auf den Jesus Christus, wo der Zorn von Gott auf sich genommen hat und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Andere Reformatoren wie der Ulrich Zwingli haben andere Seiten betont. Sie haben zum Beispiel entdeckt, dass der Zorn von Gott nicht das Instrument der Mächtigen gegen die Machtlosen ist. Nein, der Zorn von Gott richtet sich zuallererst gegen die Mächtigen selber, die ihre Macht missbrauchen. Jeder Mensch kann die Grenzen vom Leben überschreiten, kann andere plagen oder sogar töten. Doch wer Macht hat und Einfluss, hat viel mehr Möglichkeiten, mit dieser Macht Gutes zu tun oder auf dem Leben von vielen herumzutrampeln. Wenn in der Bibel vom Zorn von Gott die Rede ist, dann geht es nicht darum, uns das Gefühl zu geben, du bist falsch, so wie du bist. Wir sind nicht falsch, weil wir Gefühle haben, die unangenehm sind. Wie Gott, so dürfen auch wir wütig werden, wenn unsere Grenzen verletzt werden. Auch der Jesus, so haben wir es gehört, ist nicht einfach sanftmütig und friedfertig. Als er sich dafür einsetzt, dass man die Kinder zu ihm lässt und sie nicht fortschickt, ist das nur eine von vielen Situationen, wo er richtig hässig wird. Das passt nicht so zum gängigen Jesusbild. Der Jesus hat sich doch immer unter Kontrolle. Sogar die Übersetzungen tun sich schwer damit, dass das manchmal ganz und gar nicht so ist. Den Jüngern, denen werden schon starke Gefühle zutraut. Es heisst in dem Text, den wir gehört haben von ihnen, sie hätten Kind angefahren. Sie fahren ihnen an Karren. Sie schicken sie nicht einfach lieb und leislich weg, sondern schicken sie ruppig fort. Ihr habt da nichts zu suchen. Lasst jetzt den Jesus mit euren unbedeutenden Anliegen in Ruhe. Die Jünger fahren über die Kinder ein und vernötigen das Bedürfnis von denen, die Kinder zu ihm bringen. Mütter und Väter, Grosseltern oder grössere Geschwister. Menschen, die sich wünschen, dass etwas vom Segen von Jesus auch für ihre Kinder da ist. Der Jesus sieht, was passiert. Und es heisst in der Zürcher Übersetzung, er wurde unwillig. Doch eigentlich steht da ein viel stärkeres Wort. Er ist wütig geworden, aufgebracht, zornig. Und das nicht ohne Grund, sondern weil da eben gerade eine Grenze verletzt wird. Er wird verrückt. Die Kleinen liegen doch Gott besonders am Herz. Alle, die sich nicht gut können für sich selber wehren. Aber auch die Eltern, die wissen, dass Kinder besonders verletzlich sind. Und das sagt Jesus dann auch. Den Kindern und denjenigen, die sind wie Kinder, wehrlos und schutzbedürftig. Gerade denen gehört die neue, gerechte Welt von Gott. Wer die Kleinen ausschließt, der oder die kann nicht in die neue, andere Welt von Gott einkommen. Wer nicht begreift, für was Gott unbedingt einsteht, bleibt vor zuen Türen stehen. Nachdem der Jesus das klargestellt hat, wendet er sich ganz dem Kind zu. Es ist ein sanfter, liebevoller Schluss. Er nimmt Kind in die Arme. Er legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Mit seiner Wut hat er davor einen Schutzwall um sie gelegt. Und einen Raum aufgetan, wo die Kleinen drin sicher und geborgen sind. Das wäre jetzt ein versöhnlicher Schluss für das heftige Gefühl Wut und für die Predigt. Leider hat mich die Zeitungslektüre von der vergangenen Woche dazu gebracht, dass ich da noch nicht aufhöre. In der Aargauer Zeitung hat der Bericht eine halbe Seite eingenommen. Der Titel Europas Schande. Der Untertitel: Die griechische Regierung lässt Flüchtlinge auf dem offenen Meer aussetzen. Die EU schaut weg. Berichtet hat darüber die New York Times, sie hat als Beweis auch Bilder. Mindestens 31 Mal haben griechische Küstenwächter in den letzten Monaten Flüchtlingsgruppen aus Auffanglagern auf der griechischen Insel geholt und sie zmitzt in der Nacht auf dem offenen Meer in Schlauchboot gesetzt, ausgesetzt auf dem Meer und ihrem Schicksal überlassen. Mindestens 1072 Menschen haben sich Griechen so vom Hals geschafft. Darunter auch Mütter und Baby. Es geht um Menschen, die zum Teil den gefährlichen Weg über das Meer auf sich genommen haben, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Ich habe das gelesen und nochmal gelesen. Und ich habe zu meinem eigenen Entsetzen nichts dabei empfunden. Ich habe gewusst, das ist absolut empörend. Da ist eine Grenze überschritten, die absolut nicht überschritten werden darf. Das ist menschenverachtend. Das braucht einen Aufschrei. Das braucht Wut. Das braucht einen Aufstand. Denn es ist richtig, was der Kommentator schreibt. Es sind nicht nur griechische Grenzen, an denen verzweifelte Menschen den Wellen übergeben werden. Es sind auch europäische. Und ich will anfügen, und es sind auch schweizerische. Auch unser Land haltet sich so Geflüchtete vom Hals. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Menschen aktiv einem grausamen Schicksal auszuliefern, das ist das Ende der humanitären Grundwerte. Das ist das Ende der Menschlichkeit. Warum werde ich nicht würdig? Wie froh wäre ich um Wut, um die Wut von ganz vielen Menschen? Wie wünschte ich mir einen zornigen Gott? Amen.
Thank you.
Die Fürbitten singen wir heute singen mit den Seligpreisungen. Sie finden das Lied unter der Nummer 585. Wir fangen an mit dem Leitvers und singen dann immer zwei Strophen, dann wieder der Leitvers, wieder zwei Strophen, das ganze Lied durch. Nummer 585. In diesen Worten von Jesus spüren wir das Vertrauen, dass Gott bei denen ist, wo ihre Grenzen stoßen, wo Grenzübertritt erleben und wo ihre Grenzen nicht selber schützen können.
Thank you.
Und zusammen möchten wir jetzt beten, wie Jesus uns gelernt hat. Und ich möchte Sie bitten, zum Unser Vater aufzustehen, wenn Sie mögen.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt singen wir miteinander vielleicht das wütigste und verzweifeltste Lied vom ganzen Gottesdienst. Die Melodie ist zwar, glaube ich, nicht ganz so, aber der Text ist eigentlich doch ziemlich heftig. Das Lied 789, die Strophe 1 und 2, also die ersten beiden Strophen, und dann noch die Strophe 6 und 8. Ganz schöne Melodie, man muss noch ein bisschen üben mit der Verteilung der Worte. Aber vielleicht singen wir es wieder einmal. Wir sammeln heute Kollekten nach Kollektenplan für das Suizidnetz Aargau. Die Stelle engagiert sich für Aufklärung, Prävention und Hilfe zum Thema Suizid. Es ist ganz wichtig, dass man über das Thema mehr wissen oder sich Hilfe holen kann, wenn man selber oder jemand aus dem Umfeld lebensmüde ist und nur noch den Tod als Ausweg sieht. Wer informiert ist, kann schneller erkennen, wenn jemand suizidgefährdet ist, kann besser helfen oder an die richtige Stelle verweisen. Obwohl in der Schweiz mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle sterben, gibt es bis jetzt keine öffentliche Stelle, die sich dem Verhindern von Suizid widmet. Umso wichtiger sind private Initiativen wie das Suizidnetz Aargau. Danke herzlich für eure Unterstützung. Am nächsten Mittwoch, am 10. ist hier innen das Feiern mit den Kleinen, mit den Kleinsten, zusammen mit ihren erwachsenen Begleitpersonen. Es dürfen auch andere gerne einfach mal reinschauen und mitfeiern. Am nächsten und am übernächsten Sonntag feiern wir dann Konfirmationen, beide hier in der Kirche. Wir haben die müssen wegen Corona verschieben. Wir haben uns entschieden, um die beiden Konfirmationsgottesdienste nicht öffentlich zu machen, weil wir schon viele Menschen dann da innen haben. Genau. Und wenn Sie aber jemandem nahestehen von den Konfirmanden und gleich kommen wollen, dann tun Sie sich doch bei der betreffenden Familie einfach noch anmelden als weiterer Gast. Dann dürfen die Familie sich noch anmelden. Wir führen die Liste von allen Gästen, die wir haben, und es tragen alle dann da innen Masken, außer die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die konfirmiert werden und ich, die reden. Wenn Sie dann eben nicht dabei sind, die nächsten zwei Sonntage, können Sie nachher den Gottesdienst nachhören über verschiedene Plattformen, die Sie auf unserer Homepage finden. Neu geht es aber auch ohne Internet über die Telefonnummer von der Telebibel. Man kann einfach die Nummern, ich sage sie jetzt mal, wählen. Ich sage gerade die Nummern. Ich habe aber auch noch ein paar Zettel dabei, wo die Nummern draufsteht und man kann auch auf der Homepage schauen. Dann können das auch Leute, die gar nichts haben mit Handy und Computer, einfach den Telefonhörer nehmen und die Nummern wählen und dann entweder so hören oder den Lautsprecher rein tun und mithören. Die Telefonnummer heisst 062 520 76 56. 062 ist die Vorwahl, die wir hier kennen. 520, dann 76, 56. Ich komme dann mit den Zedern nachher hinterher, den kann man noch mitnehmen. Dort kann man sicher die Predigt und das Orgelausgang spielen, weil es darüber hören. Das geht übrigens dann auch schon mit der Predigt von heute. Vermutlich stelle ich auch heute noch die beiden Lesungen rein, weil es ohne doch ein bisschen schwierig verständlich könnte sein, was nachher kommt. Die Regula Blindenbacher, Christina Ischi, Desiree Mattis und ich wünschen Ihnen jetzt ganz einen guten Abend und eine gute Nacht, trotz der aufwühlenden Gedanken und Gefühle von diesem Gottesdienst. Und einen guten Ausklang vom Sonntag und den Segen von Gott in die neue Woche. Wir bitten um den Segen mit dem Lied 344, das ist ganz ein kurzes Segenslied. Und ich bitte euch zum Segen und zum Schlusslied nochmal aufzustehen. Nochmal mit auf den Weg. Lasset die Kinder, die Kleinen, zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich Gottes. Gott segnet euch und behütet euch. Gott lässt ihr das Gesicht leuchten über euch und schaut euch freundlich an. Gott schaut zu euch und gibt euch Frieden.